Kennt ihr diesen Begriff wartungsintensives, verhaltungsorientiertes Kind? Ich finde diesen Begriff wunderschön für eine doch sehr problematische Diagnose, nämlich ADHS, und die kennt jeder. Und kriegt man das trotzdem hin als Lehrer, diese wartungsintensiven, verhaltensoriginellen Kinder zu unterstützen, dass das Lernen besser wird?
Anders nicht als Nacksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Meine Oma hatte sie drauf, diese Lebensweisheiten. Jedes Mal, wenn ich ihre Unterstützung brauchte, kamen sie aus ihr herausgesprudelt. Zum Beispiel, alles was mit F anfängt, verbockt man nicht. Füller, Fahrzeuge und Freunde. Oder, bis du heiratst, ist alles wieder gut. Doch dieser Spruch toppt alles. Anders nicht als Nacksch. Immer, wenn ich Sorgen hatte, etwas nicht zu schaffen, wenn ich den Kopf in den Sand stecken wollte oder wenn ich das Gefühl hatte, es geht nicht weiter. Und ich fragte sie, kann ich das denn schaffen? Meinte sie immer, anders nicht als Nacksch. Also na klar, warum denn nicht? Schieß einfach los. Und genau dieses anders nicht als Nacksch, das möchte ich mit euch teilen. Dieses es geht immer weiter. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Das ist mein neues Motto. Denn auch bei mir ändert sich was. Also ändern sich auch meine Mutmachgeschichten. Bleib dran. Und wenn du noch mehr mit mir reden möchtest und vielleicht dich austauschen möchtest, dann melde dich unter rino-story.de zu einem kostenlosen Gespräch an. Ich freue mich auf dich. Und nun, anders nicht als Nacksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen.
Mein heutiger Gast hat diesen tollen Begriff geprägt. Ich habe sie kennengelernt auf einer Weiterbildungsveranstaltung zum Thema ADHS. Und sie hat so tolle praktische Beispiele gehabt, wie man als Mutter und als Lehrerin mit Kindern, die die Diagnose haben, umgehen kann, wie man mit ihnen arbeiten kann und gemeinsam das Lernen als Genuss empfinden kann, dass ich sie einfach vorstellen muss. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Ramona Wiedemann.
Hallo.
Ich freue mich, dass du heute da bist und ihr merkt schon, wir sitzen in einem Raum. Ramona Wiedemann hat es nämlich einfach wahrgemacht und ist zu mir gekommen und ich finde das total cool, sich einmal mal wieder auch in die Augen schauen zu können. Und bevor wir aber ins Plaudern kommen, würde ich dich doch mal bitten, wie kommt man zu diesem wahnsinnig niedlichen Begriff für ADHS-Kinder?
Also ich muss dazu sagen, der Begriff ist nicht von mir, das muss ich korrigieren. Ich habe den selbst bei einer Weiterbildung gehört und war fasziniert von dem Begriff und deshalb gebrauche ich den, ganz einfach.
Okay. Ja. Du hast aber gesagt, du hast selbst ein Kind und dein Sohn ist dieses wartungsintensive, verhaltensoriginelle Kind.
Also ein Kind von vielen, die ich mittlerweile kenne, aber ich wusste am Anfang überhaupt nichts, was mit ihm ist, aber war ihm schon sehr wartungsintensiv, wie gesagt, und habe mich dann erst damit beschäftigt. Dann wurde er diagnostiziert und dann habe ich noch in einer Einrichtung gearbeitet, die ADS-Kinder betreut hat, deren Eltern und deren Lehrer. Und ich habe alles dreist gemacht, bin aber eben dann bei der Lehrerausbildung oder beim Elterntraining oder bei Elternarbeit hängen geblieben und jetzt bin ich halt dahingehend eben in der Weiterbildung unterwegs.
Dein Sohn ist jetzt wie alt und wie hat er sich entwickelt?
Mein Sohn ist jetzt genau 38. Er hat sich entwickelt, das hätte ich vor 15 Jahren nie gedacht, dass es so weit kommt, weil er hat keinen Schulabschluss, da ist ihm zuerkannt worden, er hat eine Ausbildung gemacht mit recht gutem Ergebnis, war Elektriker, hat sich weitergebildet und ist heute nach den ganzen Problemen, die wir hatten, ist heute Programmierer in einem Forschungsinstitut. Also mehr kann man eigentlich nicht mehr bringen, ja.
Und du hast vorhin gesagt, hätte das dir jemand vor 50 Jahren gesagt, hätte es gesagt, jawohl, die Erde ist eine Scheibe und wird getragen von Elefanten.
Genau, von vier Elefanten, ja, genau so ist es halt.
Diesen Spruch finde ich total cool, weil mir geht es ja so ähnlich. Auch meine Kinder sind in sehr unterschiedlicher Art und Weise verhaltensoriginell. Und man erkennt dadurch eigentlich auch die große Bandbreite dessen, was möglich ist. Und der eine ist auf ADHS diagnostiziert, der andere nicht. Aber mein einer Sohn, der diese Diagnose jetzt im Erwachsenenalter durch hat, und das ist durchaus typisch, dass man auch im Erwachsenenalter dann noch diese Diagnosen bekommt, der sagt, Mama, du hast da auch einige Seiten davon. Ich sage, nein, nein.
Ich doch nicht.
Ich glaube, die Grenzen sind da immer fließend. Manche Dinge stimmen schon. Es gibt da so ein sehr, sehr schönes Buch, das heißt Kirmes im Kopf. Eine junge, erwachsene Frau erzählt da über ihren Alltag als Frau mit dieser Prägung. Und da gibt es dann so einige Situationen, wo ich sage, ja, da könnte ich mich wiederfinden, aber bei anderen Situationen bin ich völlig konträr dazu. So dieses alles anfangen und nichts zu Ende bringen, das kenne ich nicht. Also ich bringe meine Sachen zu Ende und ich habe auch so ein gewisses Planungsgefühl, wo ich dann sage, ich habe mein Buch und schreibe mir alles ein und wenn ich das abgehakt habe am Abend, dann bin ich glücklich, weil dann habe ich meine Aufgaben erledigt. Aber ich überlasse das natürlich dem Buch und dann muss ich mich nicht immer um alles kümmern, an alles denken und dann kriege ich das auch wieder hin. Aber wenn ich es alles im Kopf haben müsste, würde ich es vergessen.
Okay, aber das ist menschlich, denke ich.
Noch. Genau. Also manche Dinge stimmen, manche Dinge stimmen nicht. Aber kommen wir mal zurück. Was waren so deine intensivsten persönlichen oder auch schulischen Erfahrungen mit diesen Kindern, die ADHS-Symptome tragen?
Also ich denke, man muss unterscheiden als Mutter, ob als Mutter oder als Lehrer, weil ich war ja selber Lehrer. Hatte damals mit Sicherheit solche Kinder vor 30, 40 Jahren, aber die hießen eben anders. Ne? Das waren Verhaltensgestörte, hat man es nicht gesagt, oder schwer erziehbare oder unmögliche oder freche Kinder.
Zappel Philipp.
Aber die, ja, genau, aber die Diagnose gab es eben einfach nicht. Als Mutter muss ich sagen, dass es ADS-Kinder aus der reinen Erfahrung schwer, zum Teil schwer haben in der Schule. Weil ich denke, der Lehrer muss unheimlich viel wissen über das Thema, um dann halt entsprechend mit den Kindern umgehen zu können. Aber es gibt auf jeden Fall prinzipielle Dinge, die in der Schule sehr ratsam wären.
Also ich hatte einen Schüler, den habe ich in der 7. Klasse kennengelernt und ich war total geschockt von einer Situation. Wir haben in der Schule einen wunderschönen großen Schulhof mit Bäumen und mit Wiese und mit angrenzendem See. Natürlich gibt es da auch Frösche und dieser Junge hat im Flug einen Frosch gefangen. So schnell konnte ich nicht mal gucken. Ich habe den Frosch nicht mal gesehen gehabt und der hatte den Frosch in der Hand. Das war Wahnsinn. Das war ganz, ganz schnell. Auf der anderen Seite musste ich immer gucken, wenn ihm danach war, Gott sei Dank hatten wir einen Klassenraum im Erdgeschoss, hing der plötzlich auf dem Fensterbrett und lehnte sich mit dem Oberkörper aus dem Fenster und wir sagten, Pablo, komm rein! Bist du verrückt?
Das sind die Dinge, die erlebt man mit Sicherheit bei den ADS-Menschen.
Ich habe festgestellt, dass diese Kinder ein unwahrscheinliches Gefühl für Gerechtigkeit haben.
Absolut.
Und wenn die dann aufstehen, weil sie etwas ungerecht finden, das ist wie eine Explosion. Da muss man erst mal gucken, dass man diese ganze Energie wieder gebündelt kriegt. Und das war auch sehr schwierig. Aber im Endeffekt, wenn man dann richtig hingehört hat und richtig zugeguckt hat, was da passiert ist, hatten sie recht. Sie hatten recht, haben das in einer anderen Art und Weise kanalisiert. Aber man musste darüber reden, weil dieses Kind dann wirklich eben ungerecht behandelt worden war. Egal, ob es ein anderes Kind war oder ob es der Lehrer selber war. Also diese Kinder haben mir auch sehr häufig gespiegelt, wenn ich Fehler gemacht habe. Und das tut auf der einen Seite gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann immer sehr prekär, wie man dann unmittelbar in der Situation reagiert. Hast du auch sowas erlebt?
Das habe ich schon öfters erlebt, weil die Kinder sind sehr gerechtigkeitsliebend. Und überhaupt nicht nachtragend, mit einigen Ausnahmen, nämlich dann, wenn die von einer Person, das kann aus der Familie jemand sein oder eben ein Lehrer, wenn der so ein ADS-Kind 3- und 4-mal ungefähr extrem beleidigt oder extrem ungerecht behandelt. Das muss nicht unbedingt so sein, weil ADSer nehmen das ja anders wahr, seine Wahrnehmungsstörung. Und von daher kann es dann sein, wenn von einer Person 3-4 Mal sich die ungerecht behandelt fühlen, dann wird es ganz schlimm. Dann drücken die wirklich einen roten Knopf und dann ist es für beide Seiten eigentlich kaum noch zu retten.
Die Situation erledigt.
Ja. Dann es dauert sehr, sehr, sehr lange, aber wenn, ist es wirklich vorbei.
Ich sage immer, dann hat man sich gefressen.
Ja, und dann muss man wirklich gucken. Entweder das Kind in eine andere Klasse oder der Lehrer dann in die Klasse nicht reingeben. Ja. Das ist dann Sache der Leitung. Ja, aber da muss man schon gucken, weil wenn die Beziehung, und das ist das A und O, wenn die Beziehungsebene zerstört ist, dann hat so ein Kind keine Chance.
Da sind wir eigentlich schon fast bei dem Thema, um was es geht, weil du hattest damals auf der Weiterbildungsveranstaltung unwahrscheinlich tolle Erfahrungen und auch wahrscheinlich tolle Prinzipien, wie man als Lehrer, aber auch als Elternteil sehr gut mit dem Kind oder besser mit dem Kind umgehen kann, weil die Situationen sind herausfordernd. Und es gibt jeden Tag neue Herausforderungen, aber man kann sie meistern. Ich habe zum Beispiel am Anfang sofort gemerkt, dass es ganz gut ist, dass das eine Kind immer mit den Augen zur Wand gucken kann, weil es so starke Empfindungen hatte und alles aufgenommen hat und dadurch sehr wuselig wurde, dass der Blick zur Wand, der hat also den Tisch gedreht, hat den Stuhl so rangestellt, dass er auf die Wand guckt und hatte zum Teil auch schon einen Kopfhörer auf, damit er in Ruhephasen, also in Arbeitsphasen, dann auch wirklich für sich alleine arbeiten konnte. Und er wollte immer alleine arbeiten, so Gruppenarbeiten waren für ihn zum Beispiel nichts. Was sind die schulischen Herausforderungen und was sind die Möglichkeiten, die man hat, um aus diesem Dilemma als Lehrer rauszukommen?
Okay, ich denke, es gibt so ganz prinzipielle Kriterien der wirksamen Pädagogik. Und ich denke, das A und O, was ich schon gesagt habe, ist die Beziehungsschiene. Und dann brauchen ADSler Schule, genauso wie zu Hause, ganz klare Strukturen. Mhm. Also eine strukturierte Führung durch einen Lehrer. Ne? Partizipation sollte schon dabei sein. Aber eben nur das, wozu das Kind in der Lage ist. Und ich kann nur bestimmte Dinge erwarten, von denen ich weiß, dass es eben für ADSler machbar ist oder schwierig ist. Ich kann von einem ADS-Kind nicht das Gleiche verlangen wie von vielen anderen, weil das wäre das Gleiche, wie wenn man von einem Stotterer flüssiges Lesen erwartet. Das wird einfach nicht gehen. Oder von einem einbeinigen Rollerfahren, der kann machen, was er will, es wird nicht gelingen. Richtig, das ist so bitter. Richtig. Nur ADS sehe ich niemandem an. Und das ist vielleicht der Grund, weshalb so wenig Toleranz oder relativ wenig Toleranz findet im Umfeld.
Du hast mir vor kurzem noch erzählt, es gibt natürlich Pädagogen und auch Psychologen, die diskutieren, ADHS sehr gerne mal weg. Auch der Gerald Hüther hat in sehr vielen Situationen gesagt, das kann man ändern, aber du hast da eine sehr schöne Situation mitbekommen. Vielleicht ist das für unsere Zuhörer auch sehr wichtig. Man darf seine Meinung auch ändern. Und ADHS ist eben wirklich eine Sache, die heute nicht nur in aller Munde ist, sondern die es wirklich gibt und mit der wir uns beschäftigen müssen.
Ich denke schon, also ob das jetzt ADS heißt oder ZDF oder UPS oder was auch immer, das ist eigentlich egal. Entscheidend ist, dass ich als Lehrer oder als Eltern mit dem Verhalten, was die Kinder zeigen, zurechtkommen muss. Adäquat muss ich mit denen versuchen, umzugehen. Und das ist jeden Tag eine Herausforderung und wirklich nicht leicht. Na, als Eltern hat man vielleicht ein Kind zu Hause, manchmal vielleicht auch zwei, die betroffen sind, aber ein Lehrer hat eben von 25 bis zu 10% in der Klasse sitzen.
Ja, das stimmt.
Das hängt so schon vom Schultyp ab. Aber selbst im Gymnasium hat man bis vor ein paar Jahren angenommen, dort gibt es kaum ADS, sind ADS-Kinder. Sehr intelligent, was aber in den Leistungen nicht unbedingt gespiegelt wird. Und das ist extrem.
Also ich war ja auch im Gymnasium die letzten 14 Jahre und wir hatten nicht nur ADHS, sondern wir hatten auch Autisten. Und die haben dann auch im Endeffekt ein relativ gutes Abitur gemacht. Und der Übergang zwischen ADHS und Autismus ist ja relativ fließend. Es ist ja jetzt sogar seit 2 Jahren so, dass das autistische Spektrum ADHS beinhaltet. Das heißt, 60-70% der Symptome für diese unterschiedlich formulierten Erkrankungen sind, oder sag mal, manche sagen, es ist keine Erkrankung, sondern eigentlich eine Persönlichkeitsentwicklung, sind doch sehr, sehr ähnlich. Was kann man jetzt wirklich konkret als Lehrer auch vielleicht in ganz kleinen Schritten machen?
Okay, wie gesagt, ich habe schon gesagt, zum einen eben das Wissen um ADS ist ganz wichtig und außerdem die Beziehungsschiene, dann auf jeden Fall diese Struktur mit Regeln, mit Grenzen, mit ganz klaren Ansagen. Also nicht laissez-faire, sondern ein ADS-Kind braucht ganz, ganz klare Regeln. Ich muss schon lernen, dass ich bei ADS manche Dinge ignorieren muss, aber ich kann natürlich nicht alles ignorieren. Und das sind so die wichtigen Dinge. Als Lehrer, denke ich mir, kann ich einem Lehrer, also einem Schüler unheimlich helfen, wenn ich zum Beispiel den auf eine erste Reihe setze. Da sagen viele, ja, dann stört er doch die ganze Klasse. Aber wenn ich ihn an den Rand setze, wie vorhin gezeigt, mit diesem Kind, was an der Wand gucken kann, damit es eben weniger Reizeinflüsse kommen. Und das ist ein absoluter Vorteil für das Kind. Und da muss ich einfach sagen, wenn es davon mehr Lehrer gäbe, wie hier geschildert, dann wäre es für die Kinder das Optimale. Dann muss ich als Lehrer auch außerdem wissen, oder sollte ich wissen, ich muss gar nichts, aber ich sollte schon wissen, dass ich bei einem ADS-Kind aufgrund seiner Aufmerksamkeitsschwäche versuchen sollte, immer nur eine Aufgabe zu stellen. Und die eine Aufgabe kontrollieren und honorieren mit Feedback, was unheimlich wichtig ist, und dann die nächste Aufgabe. Wenn ich 4 Aufgaben stelle, würden ADS-Kinder die erste durchführen können oder die letzte? Die erste, weil es die letzten 3 nicht gehört hat. Die letzte Aufgabe erfüllen, weil es die ersten 3 schon wieder vergessen hat. Mhm. Weil ADS ist halt eben ein Problem, dass die Kinder oder die Menschen nicht auf ihr Kurzzeitgedächtnis zurückgreifen können. Und deshalb vergessen die so unheimlich viel. Und deshalb ist es entscheidend, eben zum Beispiel Checklisten zu machen oder eben nach und nach die Aufgaben denen zu geben, dass sie eine Chance haben, bei einer Arbeit ganz bis zum Ende zu kommen.
Ich habe vor einiger Zeit mal eine Weiterbildung gemacht. Es müssen Elefantenaufgaben sein. Also Elefant sehen, Elefant oder da mal Elefant töten, Elefant essen und weg. Also immer eine Aufgabe erledigen und dann erst die nächste Aufgabe. So, ist natürlich jetzt mit Elefanten und Töten nicht ganz so schön, aber.
Naja, aber mit dem Elefant ist schon ganz gut, weil ich habe ihm gesagt, wenn ihr eine Aufgabe bekommt, dann seht ihr sowas wie einen Berg, wie einen Elefantenrücken.
Genau.
Und dann habe ich gefragt in der Therapie, wie würdest du denn einen Elefantenrücken essen? Und da haben natürlich viele clever gesagt, gar nicht, das stimmt, selbstverständlich. Sag ich ja, wenn du ihn essen müsstest, was würdest du denn machen? In Scheiben schneiden.
Genau.
Das ist genau der Punkt. Ja. Dass ich eben eins nach dem anderen Schritt für Schritt. Und das fällt Hippies ganz, ganz schwer.
Da fällt mir ein geiler Witz ein. wie kriegt man einen Elefanten in den Kühlschrank?
Oha, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Kühlschranktür auf, Elefant rein, Kühlschranktür zu. Okay. Ganz einfach, ne?
Ja.
Ja. Wie kriegt man denn ein Zebra in den Kühlschrank?
Wahrscheinlich ähnlich. Kühlschrank auf, Zebra rein, Kühlschrank zu.
Nö, wenn du den Kühlschrank aufmachst, ist der Elefant drin. Jetzt muss erst der Elefant raus.
Na, ganz toll. Schön. Wunderbar.
Aber genau das ist es, ja. Diese kleinen Häppchenaufgaben, selbst, sag mal so, wir als gestandene Pädagogen vergessen dann, das ist natürlich auch sehr witzig, vergessen, dass der Kühlschrank eigentlich schon voll ist. Ist ja, das ist so eine blöde Aufgabe, die gibt es zum Beispiel auch in diesen Assessment-Centern. Alle Telefone sind rot, was rot ist, kann beißen, können Telefone beißen, aber na klar doch, die sind ja rot.
Ja, das ist eine Logik. Das ist
genau. Aber das ist diese Logik, die die Kinder haben, so eine ganz kleine, sukzessive, in kleinen Schritten organisierte Logik und die brauchen die auch. Ich habe manchmal sogar... gab es einen Schüler, der war total unorientiert in seinen Aufgaben. Da habe ich dann immer am Anfang gesagt, habe ich das so dahin gemalt und habe das abgeklebt. Hier kommt dein Federmäppchen hin, da kommt dein Taschenrechner hin, hier kommt dein Hefter hin und da kommt das hin. Und dann hat er das immer gemacht und dann ging das auch relativ gut. Ansonsten war da immer ein Tohuwabohu auf dem Tisch und er hat nie was gefunden, ist noch runtergefallen, dann hat er noch laut gemacht, ist aufgestanden, hat mir seinen Hinter zugestreckt. Wo ich dann gesagt habe, nee, das geht nicht, wir müssen irgendwas sogar, ja, ich weiß nicht, wie das alles hinlegen soll. Ich sage, gut, machen wir Plätze. So.
Aber das war genau das Richtige. Ich muss versuchen, von außen die Struktur zu geben. Es hat nicht mit Intelligenz zu tun, die sind intelligent genug, um die ganzen Dinge zu klären. Aber die brauchen einfach eine Hilfestellung. Und dass man eben dann markiert, hier liegt das und hier liegt das. Und genauso bei Arbeiten könnte ich einzelne Aufgaben dem Kind geben. Mhm. Und wenn ich merke, die hat es gemacht, kommt das Nächste. Weil in einer Arbeit von 10 Aufgaben, meinetwegen ein ADS-Kind irgendwann mal anfängt, 10 Minuten später als die anderen, weil er muss ja noch gucken, was läuft denn sonst noch so. Mhm. Dann kann es sein, er kommt bis zur 3, er geht nicht weiter. Wenn er ganz hinten sitzt, hat er keine Chance. Da wird die 3 nochmal, auf der Bank nochmal, an der Wand nochmal, überall nochmal. Wenn ich da als Lehrer nicht sage, du, wir haben noch eine Nummer 4, geht er nicht weiter. Deshalb muss der vorn sitzen, damit ich da als Lehrer eingreifen kann.
Das ist dann diese Individualisierung des Unterrichts und Zuspruch, den derjenige braucht. Aber sag mal, so ähnliche Facetten sieht man dann auch in der Pubertät, wo dann Schüler sagen, ich habe alles gelöst, ich war eher fertig. Hast du die Rückseite gesehen? Oh, nein, wieso gab es eine Rückseite? Aber in der Pubertät gibt es ähnliche Sichtweisen. Da verengt sich so dieses Gesichtsfeld auch so stark. Ich habe aber auch das Gefühl, dass nach der Pubertät nicht nur bei den Schülern, die eben mit ADHS nicht so viel zu tun haben, sondern auch bei den ADHSlern sehr oft einiges in Bewegung gerät. Wahrscheinlich auch, weil man sich der Situation besser bewusst wird. Manche sagen, das verwechselt sich, ist nicht richtig, stimmt nicht. Aber sie werden sich der Situation und auch der Möglichkeiten bewusst, wie sie damit umgehen können. Hast du das auch so erlebt?
Das stimmt schon. Also ADS verwechselt sich definitiv nicht. Einmal ADS, immer ADS. Ein Kind ist ein ADS-Kind, genauso der Erwachsene, der vorher schon das Baby. Allerdings sind Babys halt noch nicht diagnostizierbar, erst mit 5, 6 Jahren. Und es verwechselt sich nicht, aber die betroffenen Menschen lernen mit der Zeit zu kompensieren. Jetzt kommt ein ganz schwacher Trost für Lehrer und für Eltern, weil die psychische Pubertät bei einem ADS-Menschen endet ungefähr mit 3,24. Also die brauchen einfach länger, weil in der Regel viele ADSler retardiert sind, also entwicklungsverzögert. Die scheinen jünger, die sehen oft auch jünger aus. Und deshalb sagt man so pauschal, ungefähr mit 24 Jahren wären es in Anführungsstrichen dann richtige Menschen. Menschen. Ja, und das stimmt, das kann ich halt nur bestätigen.
Ja, wobei der Begriff richtige Menschen gut.
Naja, in Anführungsstrichen, ne? Anführungsstrichen.
Ja, genau. Du hast es schon ein bisschen so als Mutter-Co-Erklärung abgegeben. Was kann man den Eltern raten, wenn sie erkennen oder wenn sie mitbekommen, dass bei ihrem Kind einiges anders läuft? Was sollten sie tun und vor allen Dingen, was sollten sie auch vermeiden? Gibt es Fehler, die man machen kann? Und was ist das?
Okay, also Fehler gibt es in jedem Fall. Und ich denke, es macht jeder Fehler. Ne? Das ist halt in der Erziehung dann ganz normal. Aber als Eltern sollte ich unbedingt wissen, dass ich Veränderungen mit dem Kind besprechen muss. Ich kann bei einem ADS-Kind eher seltener sagen, mach das jetzt. Nicht gelingt. Die sind zwar von außen her selbst impulsiv, können aber mit so einer Impulsivität von außen ganz schlecht. Das ist wichtig. Und ich muss versuchen, Situationen zu vermeiden, wo ein Kind ausrastet. Und ausrasten wird ein Kind, wenn es sich ungerecht behandelt fühlt, wenn es kritisiert wird. Und selbst eine konstruktive Kritik ist schwierig für ein ADS-Kind. Und wenn sich ein ADS-Kind ungerecht behandelt fühlt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ausrasten, unheimlich groß.
Und diese Ausraste sind dann auch sehr, sehr kraftvoll.
Die sind sehr kraftvoll und da kann es schon sein, es fliegt ein Stuhl durch die Gegend oder vielleicht sogar ein Tisch oder ein Ranzen oder sonst irgendwas. Aber was du vorhin gesagt hast, was ist für Erwachsene oder eben für Kinder mit Autismus zum Beispiel und Kinder mit ADS? Eigentlich gibt es die wirksame Pädagogik, betrifft alle drei Erziehungsgruppen. Es ist egal, ob Lehrer, Eltern oder sonst irgendjemand. Es kommt immer wieder auf das Gleiche raus. Strukturierte Führung, ermutigendes Feedback und diese positive Beziehung. Das sind die drei wichtigsten Säulen. Und damit kann man es wirklich schaffen. Weil ich habe es gemacht, ich habe Umgang mit ADS-Menschen im Vergleich gebracht zu Umgang mit Autisten. Es ist fast 1:1. Reizarme Tische, ganz klare Ansagen, kein Sarkasmus. Ein ADS-Kind kann ich noch anfassen, was auch gut ist, wieder Struktur von außen, was beim Autisten eben nicht unbedingt das kann. Ne? Das sind so Kleinigkeiten, die anders sind. Aber generell, das ist auch für Lehrer so wichtig, muss ich nicht mit unterschiedlichen Maßstäben rechnen und sagen, der hat ADS und der hat Mukoviszidose und der hat abstehende Ohren und mit jedem muss ich jetzt anders umgehen. Nein, die prinzipielle Pädagogik ist gleich, aber Feinheiten sollte ich dann schon bei einem ADS-Kind eben wissen.
Ich habe da, fällt mir gerade ein, mit einem Autisten so ein Problem gehabt. Der hat das auch ganz bewusst gesagt. Er hat in der 7. Klasse gesagt, ich bin Autist. Da habe ich gesagt, okay, wie machst du das fest? Und dann sagt er, ich gucke anders, ich arbeite anders und ich spreche auch anders und ich verstehe nicht, wenn sie komische Witze reißen. Ich sage, okay. Und in der 9. Klasse sagte er dann irgendwann, Frau Leute, Sie wissen doch, ich kann keinen Sarkasmus verstehen. Da hatte er aber den Sarkasmus dann schon irgendwo verstanden, weil er hat ja dann darauf reagiert. Das hieß für mich aber im Umkehrschluss, er hat das dann schon mitbekommen, dass das Sarkasmus ist, so nach dem Motto, jetzt, ich krieg mit, dass es das ist, aber ich weiß immer noch nicht, warum die Leute lachen. Aber kann man das nutzen, um mit dem Kind irgendwie in Kontakt zu kommen? Oder wie funktioniert die Kommunikation? Und welche Tipps hast du da?
Okay, also was Kommunikation anbelangt, sollte ich immer als Erwachsener das zu dem Kind sagen, was ich möchte. Okay. Also zum Beispiel, ich springe jetzt nicht in den Sandkasten. Würde ich fast garantieren, dass ein Kind sofort in den Sandkasten springt, weil es hört Sandkasten, was fürs Kind interessant ist. Und das nicht und nein hören die nicht. Was aber ein gefühlter Widerspruch wiederum ist, dass die Sarkasmus nicht verstehen, aber es gibt eine Methode, die heißt paradoxe Intervention. Das bedeutet, ich reagiere als Erwachsener so, wie das Kind es nicht erwartet. Beispielsweise, ein Kind steht mit dem Rücken zu mir gewandt und ich sage, dreh ich bitte um. 2-3 Mal mit deutlicher Stimme, ne, dass die Luft aber enger wird. Und das Kind dreht sich um, aber macht einen Kopfstand. Und da ist die Frage, wie reagiere ich? Weil wenn der mich provozieren wollte, was sein kann, dann wartet der, dass ich ausraste als Erwachsener. Ja. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel mich hinstelle und applaudiere und sage, Mensch, so einen Kopfstand würde ich gar nicht hinkriegen. Oder ich sage deinem Sportlehrer Kopfstand 1 oder ich mache selber einen Kopfstand, wer das noch beherrscht? Das wäre eine paradoxe Intervention, weil das der meckert, der Erwachsene, das will er ja. Das funktioniert.
Ja, sag mal so, die deutsche Sprache ist ja doch immer ein bisschen sehr 2- oder 3-deutig manchmal unterwegs. Da kann man sich da solche Sachen schon vorstellen, aber da muss man natürlich auch ad hoc reagieren.
Muss in dem Augenblick kommen. Wenn ich sage, nach 10 Minuten komme ich her, jetzt habe ich es, ist vorbei. Ja, das ist vorbei.
Jetzt weiß ich, was ich sagen soll.
Da muss man schon schlagfertig sein und wer das aber kann und wer so gestrickt ist, der hat es leichter. Der hat es definitiv leichter.
Okay. Ja. Ich glaube, da hat man dann auch bei dem Kind einen Stein im Brett.
Absolut, weil damit können die gut umgehen. Hängt wieder von der Beziehung ab.
Ja, okay. Na. Also es ist immer eine Beziehungsfrage.
Und ich denke, was noch wichtig für Lehrer oder auch für Eltern ist, dass ich Konflikte mit einem ADS-Kind nie unmittelbar danach dem Kind besprechen möchte, weil aufgrund des Arbeitsgedächtnisses und des Kurzzeitgedächtnisses kann der nicht reflektieren. Der wird auf die Frage unmittelbar nach einem Streit oder nach einem Konflikt, auf die Frage, warum hast du das gemacht, immer sagen, ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Der weiß es wirklich nicht. Und wenn ich da als Lehrer nachbohre, dann eskaliert es. Ja, und wenn ich Kritik habe, dann sollte ich bei einem ADS-Kind immer alleine mit dem sprechen. 1:1. Etwas Positives anfangen, wie immer. Und dann eben aber auf das Thema kommen. Immer 1:1, nie vor Publikum.
Das habe ich aber insgesamt in den letzten Jahren gemerkt, dass das bei vielen Kindern auftritt. Schon, wenn es früher darum ging, die Noten zu verteilen, die Arbeiten zu verteilen, Susi 1, Heinz 2. Dann sagten die Schüler irgendwann zu mir, Frau Nolte, wir wollen das nicht. Ich sage, ich verstehe das nicht. Ich gebe euch die aus und dann quatscht ihr eure Noten selber durch die Gegend. Aber ich darf es nicht sagen. Ich finde es total toll, wenn du eine 1 hast. Und wenn Susi oder der andere, wenn der normal eine 3 schreibt und diesmal eine 2 in der Mathearbeit hat, da bin ich total super stolz und ich möchte das allen mitteilen. Mhm. Und dann sagen die Schüler zu mir, nee, das machen wir selber. Das ist unsere Entscheidung. Und da merke ich dann, dass ich auch dieser gedankliche Bezug zu der Note, die Note ist meins. Mhm. Und die Note ist nicht etwas, womit andere hausieren gehen können. Mhm. Hat sich total verändert. Auch diese Situation, wo ich dann mit einem Schüler in Streitgespräch gerate oder wo ich einen Schüler kritisieren möchte, habe ich das immer stärker auf diese 1:1-Beziehung zurückgeführt. Habe gesagt, okay, komm, kurz vor die Tür, du wartest da. Ich komme gleich raus, wir besprechen das. Sehr häufig habe ich dann mal mit ihr ausgetauscht. Und das Beste, was mir passieren konnte, wenn ich am Ende dieses Gesprächs, manchmal waren das nur 1-2 Minuten, dem Schüler die Hand gegeben habe mit so einem Versprechen, mit so einer Abmachung. Und wenn er mir dann die Hand gegeben hat, dann war es gut. Und das ist aber unabhängig von ADHS, das ist eine der Sachen gewesen, die ich in den letzten Jahren so verinnerlicht habe, weil es ist eine Achtung vor der Persönlichkeit. Mhm. Und das ist auch eine meiner 3 Säulen, nämlich die Wertschätzung für sich und andere. Die Wertschätzung, die mir entgegengebracht werden soll oder die ich fühlen möchte, die darf ich auch meinem Schüler entgegenbringen. Denn der Schüler ist genauso viel wert wie ich.
Das ist ganz entscheidend. Und du hast schon recht, die ganzen Umgangsempfehlungen, ne, die für ADSler gelten, die gelten für alle anderen schwierigen Kinder. Für alle. Viele Dinge kommen aus der Therapie. Es ist ein Lehrer-Kind-Therapeut. Aber die Methoden und die Interaktionen, sie sind genau dem angepasst.
Und sagen wir mal so, in der Pubertät sind alle schwierig.
In der Pubertät. Schon bessere
das
Zeit.
Das könnte schon ein neues Thema sein.
Ja, genau.
Okay. Und in dem Zusammenhang habe ich dann immer gesagt, ach, der ist wie Sheldon. Sheldon Cooper aus Big Bang Theory. Das ist für mich so, der ist ja autistisch unterwegs und diese Folgen und diese Serie, also ich liebe sie und ich gucke die, ich habe die jetzt schon 10-mal durchgeguckt, weil es immer wieder total witzig ist, dieses andere Denken, dieses andere Handeln zu sehen und auch diese Fähigkeiten, die Menschen mitbringen. Weil der Sheldon Cooper kriegt ja dann zum Schluss den Nobelpreis, weil er eben im physikalischen Bereich unwahrscheinlich gut unterwegs ist. Und es gibt ja auch diese Serie Young Sheldon. Ich kriege von der Firma jetzt kein Geld, weil ich da Werbung mache. Aber da kommen dann die kindliche Seite noch durch. Dann merkt man auch, wie kompliziert das in der Kindheit ist und wie schwierig das für die Eltern ist, umzugehen. Aber dass das Kind gleichzeitig auch die unterschiedlichen Sichtweisen der Eltern braucht, um seine eigene Perspektive für sich selbst aufzumachen. Denn dieses Selbstbild, manchmal hat man das Gefühl, dieses Selbstbild ist geprägt von einer leichten Überheblichkeit. Und diese Überheblichkeit ist aber gar nicht überheblich, sondern das ist so ein gewisser Eigenschutz. Weil sie können noch nicht so richtig unterscheiden, bin ich jetzt was Besonderes oder sind die anderen komisch?
Ein ADS-Kind hat mit sich keine Probleme, nur die anderen.
Genau,
sind
genau. Die anderen sind irgendwie komisch.
Ja.
Und dann gleichzeitig auch diese Reaktionen dann zu erkennen, dass die Kinder auf bestimmte Situationen völlig anders reagieren, als man das gewohnt ist von den meisten. Dass eben dieser Frosch, der wird gefangen. Da würde kein Kind auf die Idee kommen, einen Frosch zu fangen. Oder sich aus dem Fenster zu lehnen und vielleicht rauszuspringen, weil da draußen plötzlich jemand ist, dem man die Tasche aufheben will. Eine alte Dame, und sagt, sag mal, hast du was am Kopf? Das geht da wohl gar nicht.
Naja, hilfsbereit. Ne?
Ja, genau. Genau. Und das Interessante dabei ist ja dann auch, dass man später die ehemaligen ADHS-Kinder, die man in der Schule hat, an Stellen wiederfindet, wo man sie braucht. Mhm. Zum Beispiel als medizinische Hilfe, als Polizist, als Feuerwehrmann. Das sind alles immer die Menschen, die ad hoc in einer Situation umschalten können und die Situation sofort neu bewerten können, um in dieser Situation dann adäquat zu handeln. Und zwar für dich adäquat zu handeln. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass vor vielen, vielen tausend Jahren, als man noch dem Säbelzahntiger hinterherjagte oder von ihm gejagt wurde, vielleicht die ADHS-Menschen besser unterwegs waren und überlebt haben, weil sie schneller waren oder weil sie ad hoc schneller reagieren konnten. Aber als man sesshaft wurde, wurde dieses Verhalten nicht mehr benötigt. Und dann wurde das abgelegt oder es wurde als seltsam erachtet.
Ja. Ich denke, so. Die letzte Variante wurde es als seltsam erachtet.
Und die meisten Menschen haben sich so in dieser Sesshaftigkeit bequem gemacht. Und diejenigen, die dann aber immer noch diese agile Persönlichkeitsstruktur hatten, die sind dann sozusagen an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden. Gleichzeitig sind es aber sehr häufig auch die, die die Gesellschaft vorangebracht haben mit ihren kreativen Ideen und mit ihrem Andersdenken. Und das ist eigentlich das Wunderschöne daran, dass man es einfach akzeptieren darf, dass es unterschiedliche Menschen, unterschiedlicher Couleur gibt, unterschiedlicher Charakteristik, unterschiedlicher Persönlichkeitseigenschaften, aber dass wir alle zusammen nur das sind, was aus dieser Welt etwas machen kann.
Da bin ich mal ganz sicher. Was du gesagt hast, ADSler werden ja oft bezeichnet als Jäger und Sammler. Das ist genau der Punkt, dass sie so super schnell reagieren. Zum Teil, aber die Träumer reagieren eben weniger schnell. Das sind oft Mädchen und so Frauen betroffen. Und ich sag immer, ein ADS-Erwachsener ist der Farbklecks im grauen Alltag. Weil das sind Leute, die mischen sich nochmal ein. Weil eine Welt ohne ADSler wäre eine Welt wie voller Buchhalter. Ich meine, man braucht schon Buchhalter, das ist schon ganz klar. Aber viele sind da ein bisschen staubig, ein bisschen ganz geradlinig und geradeaus. Also. Und ich denke, ein ADS-Mensch, der funkt da dazwischen. Das ist ja wirklich einfach ein Stück Farbe.
Man braucht immer Leute, die vorangehen und man braucht immer Leute, die im Hinterfeld dann die Position halten.
Genau. Und es gab ja die Koryphäen, bestimmte Koryphäen auf der Welt, wie zum Beispiel Einstein, Edison, Da Vinci, Mozart, Franklin und so. Denen sagt man nach, dass wenn nach heutigen Kriterien diagnostiziert worden wären, wäre wahrscheinlich am Ende eine ADS-Diagnose. Ja. Dann frage ich mich, waren die dumm, waren die krank, waren die gestört? Nee, die waren anders.
Ja, die waren anders.
Und gut, ja, der war halt anders. Ja.
Liebe Ramona, wir sind schon fast am Ende angekommen. Welche drei Tipps würdest du so meinen Zuhörern mitgeben im Umgang mit dieser Diagnose oder im Umgang mit diesen Persönlichkeiten?
Ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich ganz viel Wissen zu der ADS-Thematik zu finden, um dann mit den Kindern eben so umzugehen, wie die es brauchen. Und ich denke, das A und O sind ganz klare Ansagen. Eine Aufgabenstellung, die ich direkt mit dem Kind bespreche, ohne von einem Zimmer ins andere zu brüllen, sondern ganz klar Dinge benenne, du bist gemeint, weil die haben eine andere Wahrnehmung und deshalb kann es sein, die fühlen sich gar nicht angesprochen. Und eben Regeln, Grenzen, dass sie eine Orientierung haben, Rituale finden in Abläufen. Also nicht, dass man jeden Tag das Gleiche macht, sondern die Abläufe sollten gleich sein. Ne? Zum Beispiel in der Schule Begrüßungsritual, Verabschiedungsritual, zu Hause Einschlafritual und viel Verständnis. Verständnis und Geduld.
Zum Abschluss möchte ich dir eigentlich das Wort überlassen, weil du hast mir vorhin noch so was Wunderbares gesagt, wie du den Erzieher und den Lehrberuf und wahrscheinlich auch den Eltern oder die Elternaufgabe siehst.
Ja, ich sehe die genannten Personen als zum Beispiel als Leuchtturm für ADSler, weil sie weisen den Weg zum Hafen, sie bieten Sicherheit, sie geben Orientierung, setzen Grenzen, signalisieren Gefahren, geben ganz, ganz klare Signale, aber lassen irgendwann die Schiffe selber segeln. Und das ist bei ADS-Menschen eben ungefähr mit 24 dann soweit. Es lohnt sich einfach für jeden ADSler zu kämpfen.
Ramona, mir ist jetzt bei deinen Vorschlägen und auch bei deinen Ideen, wie man mit den Kindern umgehen kann, der Gedanke gekommen, kann man das irgendwo nachlesen? Hast du vielleicht sogar ein Buch geschrieben oder so?
Ja, ich habe sogar zwei Bücher geschrieben.
Oh, okay.
Das eine, 2009, glaube ich, heißt Chaos oder Chance, also ADS von der Geburt bis zum Berufseintritt, authentisch, wie es bei uns wirklich gewesen ist, mit allen Höhen und Tiefen. Und das zweite habe ich 6 Jahre später geschrieben, glaube ich, das heißt Die Hoffnung bleibt. Das ist mir ein Ratgeber für Lehrer, für Eltern und für Kita-Mitarbeiter. Ja. Da habe ich an ganz vielen Beispielen jetzt zu jeder Symptomatik und zu jeder Umgangsempfehlung und die 3 Beispiele für Schule, zu Hause und Kita.
Deine Bücher kann man bekommen?
Kann man bekommen, ja. Ich habe eine ISBN-Nummer. Ja, kann man alles bekommen.
Gut, okay. Am besten, wir schreiben sie gleich mit in die Shownotes, dann können meine Zuhörer dann sofort drauf zugreifen.
Sehr, sehr gerne.
Gut, super, so machen wir das. Also dann sage ich euch nur da draußen, schaut auf den Leuchtturm und allzeit gute Fahrt. Hier sind Ramona und Ria, die Mutmacherin. Ich danke dir ganz herzlich.
Sehr, sehr gerne.